Der Mediclean Podcast. Fit werden mit Long Covid. Das Thema heute: Herausforderungen Long Covid. Warum Mediclean Ärzte interdisziplinär zusammenarbeiten. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Olaf Brinkmann und wenn Sie unsere Pilotfolge gehört haben, dann wissen Sie, Long-Covid ist für Ärztinnen und Ärzte eine echte Herausforderung, denn Covid-19 ist nicht nur eine Lungenkrankheit. Jede Zelle des Körpers kann betroffen sein und damit nahezu jedes Organ, Herz, Lunge, Nieren, das Gehirn. Ich muss sie gar nicht alle aufzählen. Das Problem, es gibt diese Spätfolgen, die wir jetzt als Long-Covid kennen. Und um genau diese geht es hier in diesem Podcast. Unsere Expertinnen und Experten berichten, warum es jetzt so ungeheuer wichtig ist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Wir wollen heute mal schauen, was das genau heißt und vor allem, was das den Patientinnen und Patienten bringt. Ich habe viele Fragen zu Long-Covid und die darf ich Professor Dr. Mario Siebler und Professor Dr. Jürgen Wagner stellen. Herr Dr. Siebler arbeitet an der Mediclean-Fachklinik Rhein-Ruhr. Er ist dort ärztlicher Direktor und Chefarzt der Fachklinik für Neurologie. Herr Dr. Wagner ist an der Mediclean-Stauffenburg-Klinik tätig. Er ist dort Chefarzt der Inneren Medizin. Jetzt sage ich aber erstmal freundlich Hallo, Herr Dr. Siebler und Hallo, Herr Dr. Wagner. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben beide jetzt ja schon längere Zeit mit Long-Covid zu tun. Herr Dr. Siebler, können Sie uns mal so eine Art Beispielpatienten, ich sag mal, basteln? Was haben denn die Menschen, die zu Ihnen kommen?
Ja, die Symptome sind sehr unterschiedlich. Mhm. Bis zu 50 Symptomen werden ja erwähnt, dass Patienten haben können. Die sind auch unterschiedlich ausgeprägt. Also ein Patient hat zum Beispiel Geruchsstörung und eine schwere Ermüdungsphasen. Fatigue nennt man das. Mhm. Andere Patienten haben eine Luftnot und haben auch eine schwere körperliche Erschöpfbarkeit dabei. Andere haben Schlafstörungen dabei. Viele haben Gewichtsabnahmen dabei, Muskelschmerzen. Und diese Symptomvielfalt macht das Problem, sie in eine, sagen wir, Schublade reinzustecken, mhm, um wir damit zu sagen, erstmal, sagen wir, mit einem Kochrezept arbeiten zu können, sondern wir müssen erstmal die Symptome auffassen und fragen dann, was ist denn das Hauptsymptom oder Kernsymptom und was sind die Nebensymptome und kann man damit überhaupt die Diagnose erstmal sichern? Mhm. Denn wir hatten ein großes Problem lange Zeit zu sagen, was ist denn Long-Covid, ja? Weil es erstmal eine Ausschlussdiagnose ist. Das heißt, wir können in einem Biotest, sprich Blutmarker, keine Hinweise finden. Wir machen MRT vom Kopf, wir sehen im MRT nichts. Ja. Also wir haben im Moment, gucken wir so in das Blinde hinein, aber wir haben Symptome und Patienten leiden darunter und auch haben großen Leidensdruck. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das anpassen? Also es gibt nicht ein Symptom und damit auch die Diagnose, sondern es gibt eine Symptomvielfalt.
Mhm. Herr Dr. Wagner, wenn Sie sich mal zurückerinnern ins Jahr 2020, wie war das für Sie, als Sie plötzlich festgestellt haben, dass Covid-19 nicht nur die Lunge krank macht? Wie haben Sie das alles persönlich als Arzt erlebt?
Also man ist natürlich betroffen davon, dass Patienten so krank kommen und diese Probleme haben. Es ging damals ja eigentlich noch mehr um die Frage, sterben die Patienten? Da ging es mehr um das Thema Akut-Covid. Akute Infektion, wie werden die richtig betreut, muss man die intubieren. Mhm. Das Thema des Long-Covid auch, das sozusagen auch bei Leuten, die oder Patienten, die eigentlich nur eine ganz milde Erkrankung hatten und dann 3 Monate später plötzlich einen Rückfall erlitten haben, das hat sich eigentlich erst dann so später herauskristallisiert. Es war eine gewisse Entdeckungstour in gewisser Weise und das musste man auch erst lernen und verstehen lernen, teilweise auch daher, weil man natürlich auch Anleihen und Kenntnisse nimmt von anderen viralen Erkrankungen. Da gibt es ja auch zum Beispiel ein postvirales Müdigkeitssyndrom, mhm, bei anderen Viruserkrankungen wie dem pfeiferschen Drüsenfieber und verschiedenen anderen auch. Das heißt also, die einzelnen Bausteine sind vielleicht nicht so ganz neu, aber in dieser Vielfalt und Vielfältigkeit ist Covid schon was Besonderes. Und das zu verstehen, das hat einfach auch eine Zeit lang gebraucht. Ja.
Und als Sie gemerkt haben, dass Sie in der Inneren schnell an Ihre Grenzen kommen und nicht alle Symptome behandeln können, was haben Sie da gemacht? Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen arbeiten jetzt ja interdisziplinär zusammen. Warum ist das von so großer Bedeutung?
Ja, weil es eigentlich komplett gegenläufig ist zu dem, wie der Trend in der heutigen Medizin ist. Mhm. Der Trend der letzten 30 Jahre ist ja die extreme Spezialisierung, die Fokussierung auf nur ein paar Bereiche, auch wofür man überhaupt berechtigt ist, auch da tätig zu sein. Während vor vielen Jahren war es so, dass man auch als Internist, eigentlich als Generalist ein bisschen ausgebildet wurde und es gar keine Frage war, dass man sich sowohl mit dem Magen als auch mit dem Herz beschäftigt hat. Das ist eigentlich schon lange vorbei. Hat natürlich auch seinen Sinn, weil natürlich auch das Krankheitsverständnis seither viel Fortschritte gemacht hat und auch die Behandlung mehr Detailwissen noch als früher vielleicht braucht. Dennoch ist es so, dass einfach das dazu geführt hat, dass dann einzelne Symptome in einzelnen medizinischen Bereichen nur noch gesehen werden. Und was wir jetzt versucht haben, was wir gesehen haben, dass wir nicht in einem einzelnen Bereich alles abdecken können und dem Patienten gerecht werden können, sondern dass wir neue Wege finden, die eigentlich alte Wege sind, wo wir einfach miteinander reden über die verschiedenen Fächer der Medizin hinweg, um letztendlich aus den verschiedenen Blickwinkeln der einzelnen Fächer dann auch den Patienten mit seinen Symptomen zu verstehen und auch dann die bestmögliche individuelle Therapie zu finden.
Und Herr Dr. Siebler, dieses Miteinanderreden, von dem der Herr Dr. Wagner gerade spricht, mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fachbereichen, wie schnell geht das? Also beraten Sie da über jeden Fall einzeln?
Nein, wir haben es jetzt so vereinbart, erstmal, dass wir sagen, wir suchen uns erstmal Indexpatienten heraus. Am Anfang haben wir uns erstmal irgendeinen Patienten herausgesucht, der mit diesem Symptom Long-Covid kommt. Und jeder konnte jetzt erstmal den Patienten anhören, sogar also live anhören. Dann konnten wir Fragen stellen, wir haben die Checklisten schon mal gehabt, dann konnten wir uns erstmal schon mal einschießen auf den Patienten, wie man so schön sagt. Ja. Dann haben wir uns dann gesehen, ja, es gibt ja ähnliche Symptome, die müssen wir jetzt nicht immer wieder vorstellen. Und es gibt aber welche, die ganz weit abweichen von den uns erwartenden Symptomen. Und wie stufen wir denn die ein?
Ja, und über Fragen wie diese sprechen Sie mit den anderen Fachbereichen und auch mit der Patientin oder dem Patienten dann gemeinsam in sogenannten Expertenboards. Aber wie muss ich mir das jetzt wieder vorstellen, Herr Dr. Wagner? Ist das wie eine Videokonferenz übers Internet?
Ja, also das wird tatsächlich online gemacht. Das ist ja auch ein großer Fortschritt in Deutschland, muss man sagen. Also Covid hat ja bei allen Negativen die Digitalisierung Deutschlands also deutlich nach vorne gebracht, auch wenn das keiner beabsichtigt hatte. Und das ist jetzt für uns auch ganz selbstverständlich, dass wir natürlich auch telemedizinische Ansätze nutzen und die entsprechenden Apps uns da zusammenschalten und dann dazu auch Patienten einladen. Mhm. Das geht natürlich nicht so einfach. Es muss der Datenschutz gewährleistet sein, es muss Vertraulichkeit gewährleistet sein. Es dürfen auch dann niemand, kein anderer dann mit dann teilnehmen, der jetzt da nichts verloren hat in der Behandlung oder der kein Arzt ist. Und wenn man wenn der Patient einverstanden ist und dem zustimmt, dann ist es so. Und dann ist natürlich das schon auch so, dass manche Patienten durchaus dann auch, wenn dann ihnen so mehrere Leute praktisch auf dem Bildschirm gegenüber sitzen, das schon auch also am Anfang ein komisches Gefühl ist, aber sehr viele sehr schnell reinkommen, weil sie das eigentlich toll finden und nicht nur wir, sondern auch die Patienten es toll finden, dass also eben so ganz unterschiedliche Ärzte da zusammenkommen und da die Zeit nutzen, um praktisch letztendlich mit dem Patienten über die Beschwerden, über die Probleme zu sprechen. Und das hilft dann auch dem Patienten und der fühlt sich dann auch ernst genommen, weil das darf man auch nicht ganz vergessen, auch heute noch ist es so, dass teilweise gerade wenn es um die Fatigue geht und die Einschränkung der Leistungsfähigkeit, dass man dann den Leuten gerne mal sagt, das reiß dich doch mal zusammen und jetzt machst du das einfach, sondern dass sie da auch auf Verständnis treffen und dass sie dann verstehen, ja, das akzeptieren die. Und ich glaube, dass also, wenn man jetzt das fragt, ich meine, wir haben uns da auch selber erkundigt, also das wird schon sehr positiv auch von den Patienten wahrgenommen. Und ich meine, wo hat man sonst die Möglichkeit, dass man letztendlich 8 Fachdisziplinen mehr oder weniger dann gleich also im Gespräch antrifft? Ich denke, das ist etwas schon, was also schon angemessen ist auch für dieses Krankheitsbild.
Herr Dr. Wagner, bei Mediclin gibt es ein interdisziplinäres Long-Covid-Reha-Programm. Lassen Sie uns das doch bitte mal anschauen. Wie genau helfen Sie den Patienten hier und was beinhaltet dieses Programm?
Wie lange habe ich Zeit, um das zu erklären? ich versuche mich zu fokussieren. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist die Interdisziplinarität, also dass man verschiedene Fachgebiete einbezieht. Das erschöpft sich nicht nur im Gespräch mit dem Patienten und in der Diagnostik, sondern es ist genauso wichtig, dass wir davon auch abgeleitet haben, wie wir den Patienten therapieren. Weil es ist einfach so, dass ein Neurologe für neurologische Therapien spezialisiert ist und ein Internist für internistische, Kardiologe für kardiologische und so weiter und so fort. Und wir haben letztendlich von allen Welten das Beste genommen und haben versucht, daraus dann eben auch entsprechend die Therapie so zu gestalten, dass die relativ stark vereinheitlicht wird. Es bleibt natürlich noch Unterschiede da, aber vereinheitlicht wird. Und dass letztendlich sozusagen jeder auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist, wenn es darum geht, bestimmte Teilbereiche der Erkrankung dann auch zu behandeln. Das heißt also, wenn zum Beispiel bei der Aufnahme herauskommt, der Patient hat verschiedene Symptome des Long-Covid-Syndroms und er hat aber vor allem auch das Thema der Dyspnoe, der Atembeschwerden, des Hustens, dass ihm die Luft ausgeht, wenn die Treppe hochläuft oder so, dann würde man von da aus dann eben sagen, wir fokussieren uns in dieser Therapie auf diese Themen und bieten dann entsprechende Atemgymnastik und Atemtraining an. Da gibt es ganz verschiedene Dinge, die man tun kann. Wir machen besondere Übungen, die letztendlich auch kardiovaskulär, also vom Herzen her, von der Leistungsfähigkeit den Patienten fördern. Wir geben unter Umständen Sauerstoff, wenn das notwendig ist. Wir lassen inhalieren, um den Hustenreiz zu reduzieren. Wir haben das medikamentös. Und dann nehmen wir natürlich auch den Input der Pulmonologen mit dazu und können das damit auch abstimmen. Mhm. Wenn aber der Patient eher sagt, also bei mir steht ganz stark die Fatigue im Vordergrund, dann wird es eben dann auch so sein, dass wir dann praktisch eben nutzen, was sozusagen für uns das beste Wissen ist, den Patienten auch in der Fatigue zu unterstützen. Und da ist ja der Ansatz anders. Wenn man in vielen Bereichen Patienten, damit sie fitter werden, trainiert, so, dass sie aus der Komfortzone rauskommen, dass der Körper einen Anreiz bekommt, den Muskel aufzubauen, leistungsfähiger zu werden, ist eigentlich bei der Fatigue teilweise andersrum. Da darf man nur so weit belasten, dass er danach nicht kränker ist als vorher, dass er seine Grenze, die bei jedem unterschiedlich sein kann, nicht überschreitet. Und dann versuchen wir das eben für die Mediklinik als Ganzes in den Bereichen, wo wir solche Patienten behandeln, dann auch etwas zu standardisieren. Und davon profitieren die Patienten dann einfach auch, weil eben die einzelnen Therapiepakete nicht jetzt ein Einzelner sich ausgedacht hat nach bestem Wissen und Gewissen, sondern dass die eigentlich letztendlich die Folge davon sind, dass man gemeinsam darüber gesprochen hat und dass eben die Leute, die am besten Bescheid wissen, dass deren Erfahrungen damit einfließen.
Herr Dr. Siebler, für wen ist diese Reha gedacht? Es wird ja nicht jeder stationär behandelt.
Ja, klar. Die Reha kann man ja auch in stationär und auch ambulant aufteilen. Es ist ja nicht immer eine stationäre Rehabilitation. Im Moment präferieren wir immer noch die stationäre Rehabilitation, weil wir dort das besser bündeln können, weil doch ein sehr starkes Therapieangebot, Diagnostikangebot vorgehalten werden soll. Und die Patienten teilweise auch, wir stecken sie meistens in Gruppen hinein, also in Erfahrungsgruppen, damit sie erstmal auch bemerken, dass sie nicht alleine sind auf der Welt mit ihrem Symptom, weil sie am Anfang wurden sie erstmal nicht verstanden, weil sie wirken ja gesund, die Patienten. Mhm. Viele Patienten wirken einfach gesund. Und sie sagen, ich kann nicht mehr, ja. Und keiner versteht das erstmal und sie werden sie nicht ernst genommen. Und in dieser Gruppe werden sie erstmal ernst genommen sein. Der andere hat ja ein ähnliches Symptom. Ach ja, ne? Also ich fühle mich jetzt erstmal ernst genommen. Und deshalb muss man auch hier ein bisschen Gruppentherapie machen. Das ist stationär meistens etwas besser. Zweitens, die sind nicht belastbar im Sinne, ich kann jetzt nicht mit denen ein 8-Stunden-Programm durchfahren wie in einem Sportprogramm. Mhm. Das ist auch das, was die Therapeuten lernen mussten, was Herr Wagner so schön gesagt hat. Ich kann jetzt nicht aufs Ergometerrad setzen und sagen, jetzt fahren wir eine Stunde. Und dann haben wir 2 Tage verloren, weil der Patient dann tatsächlich für 2 Tage erschöpft ist. Und das muss er neu lernen. Wo sind diese Grenzen? Und deshalb ist dieses stationäre Rehabilitationsangebot derzeit meiner Meinung nach noch am besten personalisiert auf den Patienten zugeschnitten. Das wird man aber auch ambularisieren können. Das ist jetzt nicht, dass man das nur im stationären Setting machen muss.
Hm. Herr Dr. Wagner, wenn ich die Reha beantrage, wie lange ist die Wartezeit?
Die Reha, ich sage jetzt mal so, den Antrag muss man ja stellen dann auch über den Hausarzt oder den behandelnden Arzt, Facharzt oder es wird als AHB, wenn Sie sozusagen aus der stationären Setting, also aus dem Krankenhaus kommen, dann kann das auch von da aus über den Sozialdienst schon beantragt werden. Dann muss der Kostenträger dem zustimmen. Das wird dann nochmal überprüft. Dann kann es manchmal sein, dass man sagt, na, das wird jetzt erstmal abgelehnt. Dann muss man nochmal nachhaken. Da darf man sich dann auch nicht so schade sein, muss einfach nochmal Widerspruch einlegen. Und im Allgemeinen klappt das dann schon. Da gibt es eine sehr große Offenheit, glaube ich, auch der Rentenversicherungsträger, der Kostenträger, da wirklich auch die Patienten unterstützen. Also wir sehen da nicht viele Probleme. Und dann hält es eben davon ab, wie schnell man dann aufgenommen werden kann. Und das kann zwischen 14 Tagen danach und je nachdem, was es für ein Haus ist, halt auch etwas länger dauern. Wenn man vom Krankenhaus kommt, geht es im Allgemeinen etwas schneller.
Ergänzen möchte ich das noch, dass man auch aus dem Betrieb heraus über den Betriebsarzt das Ganze in Schwung bringen kann. Denn wir haben viele Patientinnen und Patienten, die auf der Arbeit Schwierigkeiten haben und sagen, ich komme einfach mit meiner Arbeit nicht zurecht, bin da ein, zwei Stunden nicht mehr zu gebrauchen. Ich brauche da irgendwie eine Auszeit. Und die können dann auch tatsächlich auch über den Betriebsarzt eine Reha beantragen. Das wird eigentlich sehr schnell genehmigt. Das geht ein sehr schnelles Verfahren.
Das kann man sogar noch etwas weiter treiben, wenn Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit sich das Covid zugezogen haben, was natürlich für viele Krankenpfleger oder Beschäftigte im Gesundheitswesen zählt, dann ist es natürlich so, dass es dann auch eben die Unfallkosten involviert sind und dann wären das auch Träger, an die man sich wenden kann. Mhm.
Sie beide führen ja auch gemeinsam, ich glaube, es ist schon irgendwo gesagt worden, Sie beide führen ja auch gemeinsam eine Studie zu Long-Covid durch. Was ist da Ihr Ziel? Was machen Sie?
Wir haben natürlich in der Rehabilitation, haben wir immer gerne, auch wie in der Klinik überhaupt, wollen ja Evidenzen schaffen. Evidenzen können wir schaffen durch Wissen und Fakten. Mhm. Und weil diese Erkrankung noch so jung ist und wir überhaupt keine Fakten haben, müssen wir auch mal Daten sammeln und diese Daten auftragen und dann, wie man sie wissenschaftlich hat, auswertet in Signifikanzen und versuchen daraus auch abzuleiten. Erstens gibt es das Syndrom Covid. Wie kommt diese Profile eigentlich zustande? Zweitens, wie ist der Verlauf? Gibt es eine Verbesserung? Also genau, was uns interessiert, hat die Reha einen Impact auf diese Symptome und der Verteilung? Drittens zu sagen, gibt es vielleicht doch mal einen objektivierbaren Marker, den wir ansetzen können, indem wir sagen, wenn wir diese Untersuchung machen, finden wir immer irgendeinen positiven Marker, den wir vielleicht auch als Marker einsetzen können. Und natürlich sagen, was können wir vielleicht noch an neuen Therapien entwickeln, die möglicherweise in dieser Situation besser, eine bessere Effektivität hat, als wir es bisher gedacht haben. Und das machen wir in einer Studie zusammen mit Herrn Wagner, haben wir dann so ein Profil aufgestellt, zu sagen, wie wir sagen, wir wollen die Symptome, Checklisten uns durchführen lassen an verschiedenen Kliniken, also an pulmonologischen Kliniken, internistischen Kliniken, psychosomatischen Kliniken. Wie sind denn da die Symptomverteilungen? Und bedarf es da auch der Interdisziplinarität? Wie können wir Prognosen gestalten? Und wie können wir vielleicht auch andere Therapieeffektstärken sozusagen messen? Und das versuchen wir jetzt so ein bisschen wissenschaftlich zu untermauern.
Und wie ist da der aktuelle Stand? Wie weit sind Sie?
Wir haben an sich schon eine ganz gute Sammlung. Wir haben jetzt schon über 200 Patienten in dieser Datenbank involviert, mit auch Verläufen. Und wir sehen da auch schon diese Konfiguration der Symptome, können wir schon sagen. Was sind die Hauptsymptome? Was sind Nebensymptome? Teilweise auch schon, wie sind die Entwicklungen dabei? Wie ist die Altersverteilung zum Beispiel? Vorwiegend, die rutscht immer nach links mehr, also in jüngere Patientengruppen hinein. Zweitens zu sagen, die Männer-Frauen-Verteilung ist ähnlich. Also es gibt keine, es war, hieß immer, Frauen sind ein bisschen mehr beteiligt. Mhm. Stimmt aber in der Rehabilitation nicht. Wir haben ungefähr 50-50, also 50%. Wir sehen, dass die interessanterweise, dass sie teilweise sehr ausgeprägte Symptomstärken haben, ja, also Fatigue mit hohen Symptomlast, aber ihre Zufriedenheit im Leben relativ hoch ist. Also die Lebensqualität wird relativ hoch geschätzt, obwohl sie betroffen sind. Das hat uns jetzt ein bisschen verwirrt, sage ich mal, am Anfang, aber das hängt wahrscheinlich mit der Historie zusammen, dass die Patienten sagen, ich habe es überlebt und habe es gut überstanden und deshalb ist das, was ich jetzt habe, eher noch was Positives und nicht noch ein negative Auswirkungen. Mhm. Und was uns am meisten sozusagen im Moment interessiert, ist zu sagen, dass viele, ein Drittel der Patienten glauben im Moment nicht, dass sie wieder in den Beruf zurückkehren können, aufgrund der Symptome. Und das ist natürlich eine relevante Zahl mit Langzeit und Berufsunfähigkeit, wie wir damit umgehen und wie wir das quasi sozusagen jetzt in unsere Wichtung hineinnehmen wollen. Das müssen wir natürlich nochmal diskutieren und müssen da sagen wir, Schlüsse draus ziehen.
Herr Dr. Siebler, Herr Dr. Wagner, vielen, vielen lieben Dank für all die spannenden Informationen und das angenehme Gespräch. Vielen Dank.
Ja, wir geben den Dank zurück.
Ganz unsererseits, vielen Dank.
Wir werden hier in diesem Podcast auch noch ganz genau auf die einzelnen Symptome eingehen und wie sie behandelt werden. Und wir werden auch erklären, wie ich beispielsweise so eine Reha beantragen kann und wie ein typischer Tag in der Reha aussieht. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Folge legen wir hier gleich los mit dem Fatigue-Syndrom, das viele Long-Covid-Patienten haben. Sie sind ständig erschöpft und schaffen ihren Alltag nicht mehr. Wir haben jetzt schon häufiger drüber gesprochen. Die nächste Episode erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie diese nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast einfach. Dann bekommen Sie eine Nachricht auf Ihr Smartphone, wenn die neue Folge da ist. Zum Schluss noch eine Bitte. Über Long-Covid herrscht noch viel Unsicherheit. Vieles ist noch nicht klar. Viele Menschen suchen nach Informationen. Deshalb machen Sie gern auf diesen Podcast aufmerksam, teilen Sie ihn auf Ihren Social-Media-Kanälen mit der Familie, mit Freunden oder Kollegen. Wir freuen uns drüber, weil das macht unseren Podcast noch bekannter und wichtiges Wissen wird geteilt. Jetzt sage ich ganz, ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.